und noch miteinander bieten. Jetzt sind wir wieder zusammen, lieber Herr Jesus, und möchten uns weiter mit dem beschäftigen, was auch dir am allerwichtigsten ist, nämlich mit deiner Gemeinde. Und wir können sagen, mit dir selber. Und es ist immer wieder wichtig, Herr, dass du uns eine heilige Beunruhigung schenkst, wenn wir in irgendeiner Weise uns vergehen oder eine falsche Haltung haben gegenüber diesem deinem Leib, der in dieser Welt ist. Wir wollen auch heute Abend, das ist einfach unser ganz tiefer Wunsch, wieder in die Geheimnisse hineingeführt werden, die auch mit deinem Leib zusammenhängen. Wir bitten dich auch heute Abend wieder ganz konkret, dass du reden möchtest, dass du uns helfen möchtest, dass wir stille sein können und nicht immer mit unseren eigenen Gedanken ergänzen, wenn wir Dinge hören, die vielleicht neu sind oder für uns ganz wichtig sein sollen. In dieser Weise, Herr, wollen wir uns jetzt ganz bewusst konzentrieren auf dich. Rede du, wir hören. Amen.
Einen schönen guten Abend, liebe Brüder, liebe Schwestern. Wir fahren also fort mit der Betrachtung von heute Morgen, die Gemeinde, der Leib des Christus. Ich greife nur ganz wenig zurück. Wir hatten zwei Fragen gestellt. Die erste Frage lautete, was ist die Gemeinde? Und zweitens, wer gehört zu ihr? Gemeinde hat durch die Offenbarung Jesu Christi an Paulus eine ungeheure Aufwertung bekommen, indem dieser Mann zwei Worte hinzufügt. Gemeinde, die da ist, sein Leib. Diese Christuskörperschaft ist neben dem Sohn für den Vater das Teuerste, das Kostbarste, das Schönste, das Größte und das Herrlichste, was er besitzt. Zu der zweiten Frage. Wer gehört zu dieser Frage, zu dieser Gemeinde gehören nicht die Völker und die Nationen, sondern nur Auserwählte, die der Vater vor jeder Schöpfung, den Schöpfungen von Raum, Welt, Zeit, für die Herrlichkeit und für seinen Sohn zuvor bestimmt hat. Wenn Gott heute Menschen aus dem Tod in das Leben ruft, wenn er ihnen neues Leben schenkt und sie zu Trägern macht, dann ruft er immer auch den Einzelnen, das einzelne Glied heraus und führt es hinein in den Christusleib. Bei diesem Zeugnis waren wir also heute Morgen stehen geblieben. 1. Korinther 12, Vers 13, wir alle. Ein beseligendes Wir alle, keines ausgegrenzt. Wir alle werden durch einen Geist zu einem Leibe getauft. Das ist die Zusammenfassung in Epheser 4, ein Herr, ein Glaube, ein Geist und eine Taufe. Wir werden alle, wenn heute der Geist neues Leben wirkt, dann werden wir alle ohne Ausnahme in diesem Christusleib hineinprogrammiert, hineingestaltet, hineingeführt, hineinplatziert. Bei diesem Zeugnis merken wir, dass jeder, der zu dieser Gemeinde berufen wird und berufen ist, ein Einzelindividuum bleibt, ein Einzelwesen. Jeder hat also da seinen Platz und seine Funktion und seine Gnadengabe. Zu diesem Punkt lesen wir einen Text aus Epheser 4. Epheser 4, von Vers 4 bis 7. Da heißt es, da ist ein Körper, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer oder zu einer Erwartung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in uns allen. Jedem Einzelnen, steht hier, aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Reichtum, nach dem Maß, nach dem Umfang, nach dem Ziel des Christus, jedem Einzelnen, ohne Ausnahme. Wir schauen uns jetzt mal ein Bild an. Ewart, kannst du mal einschalten? Und dann wissen wir gleich, was eigentlich damit gemeint ist. Es ist eine sehr schöne Konstruktion. Wir sehen hier zwar nicht sehr schön mannhaft oder körperhaft ausgebildet, sehr mangelhaft, möchte ich sagen, auch etwas entstellt, die äußere Form eines Leibes, eines Körpers, so wie der Körper Christi. Nach außen hin, nein, nicht sehr viel Attraktives, Bewunderungswürdiges zu sehen, nein. Da passt vieles hier nicht zusammen, wenn man die Hände und die Beine sieht. Aber wir wissen, in diesem Körper sind viele Einzelne. Und jeder Einzelne kann sich dort wiederfinden. Und wer gute Augen hat, der wird sich wiedererkennen. Ich sehe nämlich ganz links, bei der Hand sehe ich den Klaus Reinhardt. Den Klaus Reinhardt. Ja, die Hand, die nicht ruhen kann, um die Ärmsten der Armen mit Leben zu füllen. Verstehen wir? Eine tätige Liebe. Und ganz unten am Fuß, links dort, da sehe ich den Bederstetter. Füße sind dazu da, das Evangelium des Friedens weiterzugeben. Von der Versöhnung. So sind wir alle Einzelindividuum, von Gott begnadet und begabt, integriert hinein in den Christusleib. Keiner ist auswechselbar. Keiner kann deinen und meinen Platz einnehmen. Und Christus wird nie auch nur einen amputieren. Das gilt nur für die Heilszeit heute, für die Körpergemeinde. Vorher und nachher kann man glauben und abfallen und alles möglich kann da gemacht werden. Hier hat Christus vor dem Beginn unserer menschlichen Existenz uns schon hinein in seiner Liebesbestimmung genommen und sind zu Trägern seiner Herrlichkeit geworden. Kein Glied ist auswechselbar. Unersetzlich. Liebe Geschwister, das ist eine gewaltige Botschaft. Und wir kommen ja hier zusammen aus vielen Gemeinden, Gemeindegruppen. Ja, man könnte auch sagen, aus vielen Stellen mit E. Und es ist ein Wunder, trotz der verschiedenen Prägung, dass wir in der Einheit des Geistes wunderbare Gemeinschaft haben. Ist das nicht ein Wunder? Ich kenne so viele Geschwister nicht, habe sie noch nie gesehen und ich weiß mich mit ihnen zusammengebunden. Und zwar nicht nur für die Stunde, die wir heute Abend hier sitzen, sondern für immer und alle Zeit bleiben wir Zusammengebundene, weil wir Glieder an dem einen Christusleib sind, die nie wieder ausgewechselt werden können. Verstehen wir? Wir sollten schon Achtung voreinander haben, auch im Umgang. Wir kommen aus verschiedenen Stellen und manchmal riecht es eben auch danach. Man merkt das also im Gespräch, jeder hat so seinen Stallgeruch. Gestern Abend war ein großer Stallgeruch. Aber wir können uns annehmen in der Liebe des Christus. Verstehen wir? In der Liebe des Christus. Weil, ja, weil der Vorsatz Gottes vor unserer Entscheidung stand. Und keiner konnte von sich aus sich hier hineinmogeln mit seiner Bekehrung. Nein, nein, nein. Da hat Gott für uns schon längst entschieden, bevor wir ein völliges Ja für ihn finden konnten. Mach mal das Licht aus. Das ist vielfach Ablenkung. Wir sind Glieder an dem Leibe des Christus, weil ein Teil seiner selbst in uns hineingelangt ist. Und nun ist es wichtig, dass dieses neue göttliche Leben nicht in diesem embryonalen Zustand bleibt, sondern dass es durch Wachstum und Reife hingelangt zu einer vollen Ausgestaltung des Christus. Deshalb kommen wir zusammen in den Versammlungen und wir ernähren uns von dieser Botschaft, weil dieser innere, von Gott gezeugte Mensch leben kann, nur von diesem Wort der Wahrheit, von dem verheißenen Gotteswort. Er lebt von dem Gebet und lebt von der Gemeinschaft. Gemeinde hat nur dann eine Berechtigung, in der Gemeinschaft zusammenzukommen, wenn man dem Anliegen aus Epheser 4,12 entspricht. Wir haben heute Morgen schon einmal davon gesprochen, von wegen, dass wir aus einer Laune hier zusammen sind. Der Herr hat gegeben. Was hat er gegeben? Er hat Aposteln, er hat Propheten, er hat Evangelisten, er hat Hirten und Lehrer gegeben, damit wir Buße tun und die Schöpfung bewahren können. Nein, darum geht es nicht an erster Linie, sondern damit die Heiligen vollendet werden, zubereitet werden auf ihren zukünftigen Dienstauftrag. Wenn wir diesem Anliegen nicht entsprechen, dann treiben wir nur Vereinsleben und versuchen mit unserer Liebhaberei Leute zu gewinnen. Liebe Geschwister, wenn wir in einem Hauskreis zusammenkommen oder in einer Versammlung, dann hat diese Anweisung des Geistes Gottes Priorität, die Auferbauung des Leibes Christi, hat es zum Inhalt. Das ist eines der traurigsten Kapitel, wenn Kinder Gottes, die zugleich Glied an dem Leibe des Christus sind, als Säugling und Unmündiger zurückbleiben. Nicht nur für den Betreffenden selbst, sondern auch für Christus. Ist das eine Tragödie und eine Passion ohnegleichen. Ich zeige Ihnen noch ein Bild, und zwar mit einer ganz entsetzlichen Missgeburt. Es ist ein vollkommenes Manneshaupt, und darunter ist ein Embryo. Eberhard, kannst du bitte mal auflegen? Eine Säuglingsgestalt ist darunter. Wir sehen, das passt nicht zusammen. Ganz und gar nicht passt das zusammen. Hier muss doch in der Genzusammenstellung etwas falsch gelaufen sein. Ein voll ausgebildetes Manneshaupt und darunter eine Säuglings- und Kindesgestalt. Wir fragen, gibt es das auch bei Gott? Gibt es das auch bei Gott? Wenn Gott neues Leben in uns zeugt, dann ist das außerhalb jeder Genschädigung. Verstehen wir? Dann kommt auf keinen Fall so eine Missgeburt zur Welt. Auf keinen Fall. Da müssen wir uns fragen, was sind die Mächte? Was sind die Mächte, die das Wachstum und die Ausreife des Christus in uns verhindern? Was sind die Mächte? Es geht nicht um uns, sondern es geht um den Christus und die Ausgestaltung in uns. Das Ziel, dass wir Glied an dem Leibe des Christus sind, das ist doch nicht, dass wir Buße tun, ein Leben lang, dass wir Glauben an Gott haben und unsere Sünde vergeben bekommen, sondern das ist die Christusausgestaltung, dass wir zu ihm passen, dass wir zu ihm passen. Ich sage es mit blutendem Herzen, dass sich zigtausend solcher Gestalten in den Gemeinden bewegen. Sie haben Christus als Herr und Haupt und sind am Anfang ihres Glaubenslebens stehen geblieben. Eberhard, kannst du das nächste Bild nochmal auflegen? Das neue, ja bitte. Sehen wir, dieser Körper, der passt zu Christus, dem Haupt. Das hat etwas mit Zubereitung, mit Vollendung, mit Vollausreife des Christus zu tun, mit der Vollausgestaltung des Christus in uns. Sie werden das Bild nie wieder vergessen. Nehmen Sie es mit. Wenn das, was vom göttlichen Samen und seinem Programm nicht zur Darstellung, zur Ausgestaltung kommt, dann hängen wir wie ein Unmündiger unter dem Haupt. Aber dazu sind wir nicht berufen und bestimmt. Dafür nicht. Nimm's aus, Eberhard. Gemeinde ist sein Leib. Ein sehr, sehr wichtiger Nachsatz. Wir fragen, warum macht Paulus den Nachsatz? Gemeinde, welche da ist sein Leib? Warum? Warum heißt es nicht Gemeinde, welche da ist seine Braut? Warum heißt es nicht Gemeinde, welches da ist sein Weib? Warum heißt das nicht so? Das hängt mit ihrer Bestimmung und dem zukünftigen Beruf zusammen. Auserwählung gibt es ja nicht nur auf der Ebene des Leibes Christi, sondern auch die Braut des Lammes und das Weib, das Volk Israel, alles trägt die Bezeichnung, dass sie Auserwählte sind. Nur die Zielbestimmung und der damit verbundene Auftrag unterscheidet sie voneinander. Wir könnten ganz präzise oder auch ganz klar und deutlich schlussfolgern, die Auserwählten, könnten wir uns merken, ganz einfach. Erstens, die Auserwählten des Leibes Christi sind für die Himmel und ihrer Bewohnerschaft. Zweitens, die Auserwählten des Lammes und des Weibes Israel für die Erde mitsamt den Völkern und Nationen. Das ist grob gesehen. Wenn dann am Ende der Zeitalter alle Schöpfungsetagen von Gottes Leben und seiner Herrlichkeit erfüllt und durchdrungen sind, treten die beiden Heilsträger wieder zurück und unterstellen sich wie Christus dem Vater. Der Leib Christi bleibt nicht für immer und ewig. Der bleibt nicht. Berufene werden und Auserwählten werden nur so lange gebraucht, wie so lange bis das Ziel ihrer göttlichen Bestimmung erreicht ist, dann treten sie wieder zurück. Auserwählte haben nur einen zeitlich begrenzten Vorzug. Es ist eine Herausstellung Einzelner, damit die übrigen die gleiche Gottesherrlichkeit besitzen. Wenn ich die beiden Heilsträger, Israel und die Gemeinde, einmal kurz nebeneinander stelle, dann müssen wir sagen, dass beide Träger der Verheißung und des neuen göttlichen Lebens sind. Beide sind durch den Geist Gottes gezeugte Söhne und Kinder Gottes. Nur die Zubereitung und ihre Qualifikation ist unterschiedlich und trägt artspezifischen Charakter, weil ihr zukünftiges Aufgabengebiet auch dementsprechend unterschiedlich ist, wie Himmel und Erde. Manchmal vergleiche ich den Schöpfungsbau mit einem großen Unternehmer. Er hat zwei Söhne als Mitregenten und Erben eingesetzt. Dem einen überträgt er das Landwirtschaftsministerium, sprich Erde, und dem anderen das Luft- und Raumfahrtsministerium, sprich die Himmel. Dass die Ausbildung, einen Traktor zu fahren oder einen Jumbojet zu fliegen, unterschiedlich ist, das verstehen wir doch. Oder haben wir da Schwierigkeit? Nur in der geistlichen Ebene, da streiten wir uns die Köpfe heiß. Die Gemeinde ist der Leib des Christus und Israel sein Eheweib. Der Mann ist von Gott anders konzipiert als die Frau. Deshalb gibt es auch für die Frau andere Funktionen und Aufgaben. Das hat überhaupt nichts mit Abwerbung oder Diskriminierung zu tun, sondern mit geistlicher Zuordnung. In der Ehe werden beide eins. Warum? Das ist eine sehr wichtige Frage. Warum wollen wir vor der Zeit die beiden Heilsträger zusammenbinden? Warum? Ich will hier keine Namen nennen von Aposteln. Das Geheimnis unserer Gemeinde ist groß. Es hat den Vorrang vor den anderen Geheimnissen, die veröffentlicht worden sind. In der gewaltigen Christushymne in Kolosser 1 schreibt Paulus, das All ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allen. Und das All hat seinen Bestand in ihm und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, welcher der Anfang, der Ursprung, der ewig Seiende aus dem Vater heraus ist. Der Erstgezeugte aus dem Toten, auf das er in allem den Vorrang habe. Und anschließend finden wir ja dann das Zeugnis von der Aussöhnung des gesamten Alls. Und da, bei diesem gewaltigen Gottesprogramm, sind wir als Leib und Körper mit hineingenommen. Mit hineingenommen. Dass Christus in der Vergangenheit Gewaltiges getan hat, in der Erlösung, in der Versöhnung, in der Schöpfung, aber in der Zukunft wird er nichts mehr alleine tun, sondern nur mit und durch seine Gemeinde. Der Erstling Christus, es geht immer über den Erstling und über die Erstlinge, erst dann kommen die übrigen und die anderen an die Reihe. Die gleiche Aussage finden wir ja in 1. Korinther 15, Vers 22. Wir waren heute Vormittag schon einmal da gelandet. Da heißt es, gleich wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Und jetzt geht's weiter. Bitte unterstreichen, ein jeder aber in seiner Abteilung, Ordnung oder Reihenfolge. Das ist ein militärischer Ausdruck. Ich war nicht beim Militär, aber sollte ein Hauptmann hier sein. Der kann sagen, erste Reihe vortreten, Marsch. Zweite Reihe vortreten, Marsch. Dritte Reihe, das ist der Ausdruck. Der Erste ist immer Christus, steht da. Der Erstling Christus. Danach die, die des Christus sind. Und dann steht bei uns in der Übersetzung dann das Ende. Dann ist Schluss. Dann sind die Frommen heilfroh, wenn sie ja im Himmel sitzen. Was ist das für elender Egoismus? So So steht es nicht in unserer Bibel. Nein, gar nicht. Dann das Ziel, Telos, die Vollendung. Und wie sieht die Vollendung aus? Wenn der Vater eins nach dem anderen, jede Macht, jede Obrigkeit, jede Klassenunterschiede, könnte ich mal sagen, auflösen und dem Christus unterstellen wird. Ob uns das nicht einmal ganz neu, der Erstling und die Erstlinge, durch den Sinn gehen könnte? Es ist eine gewaltige, eine überwältigende Botschaft, wenn uns das Geheimnis der Leibesgemeinde geoffenbart ist. Warum hat der Vater die Giganten des Kosmos, die in der Schöpfung mitgewirkt haben, die Urmächte, die Urgewalten, die Anfangseienden, die strahlenden Engelmächte, warum hat er sie nicht zu Erstlingen gemacht, sondern einen ganz zerbrechlichen Donklumpen nimmt er heraus und macht ihn zu einem Gefäß seiner Ehre und Herrlichkeit? Das ist Gottes Geheimnis. Was uns dies betrifft, eigentlich nur zum Staunen und zum Anbeten bringen sollte. Die Aussagen der Schrift über die Erstlinge und speziell was den Leib des Christus angeht, sind jeder menschlichen Vorstellung weit überlegen. Gemeinde, die da ist sein Leib, die Fülle, die Vervollständigung dessen, der einmal alles vervollständigt. Wir, die Vervollständigung des Christus, wir fragen, ist denn Christus ohne den Leib unvollständig? Wieso braucht er eine Ergänzung? Nein, unter keinen Umständen benötigt er uns. Nein, überhaupt nicht. Denn nichts kann ihn vollkommen und vollständig machen, weil er es in sich selbst ist. Aber in der Verwirklichung, in der Hinausführung des ihm anvertrauten Werkes will er nichts mehr alleine tun. Das war die Frage gestern Abend, wo wir so gerätselt haben. Weshalb Leib Christi? Weil er im tiefsten Grunde nichts mehr alleine tun will, sondern alles durch seinen Leib vollführen wird. Und deshalb ist die Gemeinde das zentrale Heilsorgan für alle Lebens- und Herrlichkeitsoffenbarung des Vaters. Erst wenn alles unter dem Haupte Christi seinen Platz gefunden haben wird, wie wir es heute sind, wird der Sohn das vollendete All dem Vater wieder unterstellen. Ich frage hinein, Brüder, kann das sein? Kann das sein, dass wir die Vervollständigung des Christus sind? Kann das sein? Eigentlich sollten wir alle von der Bank rutschen und auf die Knie fallen und ihm, unserem Gott und Vater, Ehre bringen und anbeten für solches, was wir nie geahnt, uns nie vorstellen konnten, was nie in unseres Menschenherz sein konnte. Das hat Gott denen bereitet, die von seiner Liebe getragen und erfüllt werden. Die Gemeinde ist die Fülle des Christus, aber am Ziel aller Heilswege wird das ganze Schöpfungsall, die Fülle und die Vervollständigung Gottes sein. Das ist da das Programm. Nicht nur wir hängen unter dem Haupte, sondern einmal hängt das ganze All lebensmäßig unter dem Haupte des Christus, weil wir als Gemeinde dann gegenüber den anderen Heilskörperschaften Hauptestellung eingenommen haben. Bis alles organisch dem Christus untergeordnet und dem Vater unterstellt ist. Alles ist dann so umfassend in das Gottesleben hineingestellt, wie wir es heute als Anbruch und als Erstling und als Glieder des Christus sind. Unser Vater im Himmel ist dann restlos beglückt und zufriedengestellt. Er ist dann vollständig, er ist erst dann vollständig, wenn die Herrlichkeit seines Wesens alle und alles in sein Bild verwandelt haben wird. Der Vater ist nur vervollständigt, wenn die ganze Schöpfung, die aus ihm herausgetreten und geschaffen worden ist, göttlich neu zu ihm zurückkehrt. Vervollständigung heißt, dass nicht eines, was durch ihn geschaffen wurde, außerhalb von ihm existieren kann und wird. Alles Erschaffene nimmt teil an diesem unausdenkbaren, umfassenden Erlösungswerk. Nur die Kinder Gottes, die zu diesem Rettungswerk bestimmt sind, die schreien lauthals, dass diese Botschaft eine teuflische Irrlehre sei. Neulich irgendwo in einer Stadt in Deutschland, nach einer Versammlung, kam ein junger Mann, sagt doch Bruder Ullmann, das sage ich Ihnen mal, Sie predigen Irrlehre, und zwar total predigen Sie. Ich sagte, wenn Sie davon überzeugt sind, werde ich mit Ihnen nicht streiten. Ich möchte Ihnen nur einen Rat geben. Denken Sie erst einmal das, was Sie glauben, zu Ende. Viele hören ja davor auf. Ich sagte zu Ihnen, Sie haben zu früh aufgehört zum Nachdenken. Ich habe lange nicht verstehen können, weshalb die unerlöste und in Vergänglichkeit gestellte Schöpfung, weshalb sie auf die Offenbarung nicht der Kinder, nein, das steht hier nicht da, machen wir einen Punkt und schreiben es unten hin. Sie wartet auf das Offenbargemachtwerden der Söhne Gottes. Das hängt mit Reife zusammen. Auch mit Zeugung hängt das zusammen. Ja, ich habe das also lange nicht verstehen können, bis ich erkannte, dass die Erwartung mit dem Auftrag der Gemeinde zusammenhängt. Der Leib Christi wird ausführen und realisieren, was Gott verheißen hat. Und es gibt in Zukunft keine Verheißung, wo die Gemeinde unbeteiligt sein wird. 2. Korinther 1, Vers 20. In ihm ist das Ja, in ihm ist das Amen. Der Christus, Gott zur Herrlichkeit, durch uns. Sagen wir es nicht zu laut. Ich habe 30 Übersetzungen. Von den 30 Übersetzungen fehlen bei 8 das durch uns, oder es ist so vermogelt, dass keiner weiß, was geschrieben steht. Wegrationalisiert. Oder wegreformiert, wie man es auch nennen mag. Und doch, das durch uns, kaufen wir uns doch solche bunte Farbstifte, keine flüssigen, und malen das durch uns aus, damit wir es nicht wieder vergessen. Alles, was von dem Christus verheißen und geschrieben ist, das steht zutiefst mit seinem Leib in Zusammenhang. Und da der Körper in der Regel das Ausführungsorgan dessen ist, was das Haupt denkt, plant, bestimmt, ist dieser Gemeinde Höchstes, Größtes und Gewaltiges zugedacht. Mit seinem Sohn hat der Vater auch die Söhne gewürdigt, das Weltall zu erben, zu besitzen, zu beherrschen und neu zu machen. Die gesamte Opposition, alle Finsternis und Todesmächte, aller Feindschaft wird einmal unter die Füße des ganzen Christus gelegt. Aber das ist nicht das Letzte. Das ist nur die erste Etappe, dass die Widerstrebenden unter die Füße des Christus, des ganzen Christus, die Gemeinde ist unten. Verstehen wir? Wir gehören dazu. Unvorstellbar, was die Schrift uns bezeugt. Dass wir ohne ihn nichts vermögen und tun können, das ist uns allen klar. Manchmal versuchen wir es ja, dann fliegen wir alle ja auf die Nase. Aber dass der Sohn alles durch seinen Körper, durch den Gliedern seines Leibes tun will, den Boden. Oder regt ihnen das überhaupt nicht mehr auf? Was können die frommen Leute heute für Botschaft vertragen? Du meine Güte, ehe sich da etwas regt. Und wie viele Stunden haben wir zugehört, bis wir eigentlich begriffen haben, aha, es geht um ihn. um ihn ganz allein. Haben wir einmal darüber nachgedacht, was bei uns diesen letzten Track so außergewöhnlich sein muss, dass er uns mit so viel Herrlichkeit begleitet? Können wir überhaupt mal darüber nachdenken, was Gott am Anfang, bevor er die gewaltigen Schöpfungen der Materie und der Energiezusammenballung schuf, da hat er an uns gedacht und hat uns auch mit Gnade, mit Weisheit bedacht. Außer unserer abgrundtiefen und vollständigen Verdorbenheit ist doch nichts. Sag immer 0,00 nichts. Aber bis wir das kapiert haben, was Paulus sagt, ich weiß, bin überzeugt, dass in meinem Fleische nicht viel Gutes wohnt. Nichts, nichts. Da dauert es eine ganze Zeit. Das macht Gott deshalb so, dass er hinabgreift in die untersten Tiefen und holt dort das Verwahrloste heraus. Es gibt auch Edle, das müssen wir sagen. Es gibt auch Edle. Aber das ist nun einmal die Machart, dass Gott das verfaulteste Material zu einem Kunstwerk umbildet. Und da sind wir ein Teil davon. Wünschen wir, solche verfaulten Gestalten zu sein? Es gibt mit Sicherheit bessere und anständigere Menschen und Gestalten als die, die zur Gemeinde berufen worden sind. Nicht viel Weise, es sind auch Weise dabei. Es sind auch Doktoren und Professoren dabei. Ich denke an Professor Ströder. Warum nicht? Aber die Mehrzahl der Gemeinde, die wird eigentlich von den letzten Rest besetzt. Den letzten Rest. Sind wir der letzte Rest? Soll ich es vorlesen? Manchmal wagt man es kaum. Da schreibt Paulus im Korintherbrief: Wir sind Narren, wir sind schwach, wir sind verachtet. Wir leiden Hunger und Durst. Wir sind ohne Bekleidung. Wir werden mit Fäusten geschlagen. Wir haben keine bestimmte Wohnung. Wir haben ja alle Paläste. Ja. Wir mühen uns ab. Mit eigenen Händen arbeiten wir. Wir werden geschmäht. Wir werden verfolgt. Wir werden gelästert. Wir werden niedergemacht. Als der Auskehricht des Kosmos sind wir geworden ein Auswurf, ein Fluch, ein Abschaum aller bis jetzt. Wunderbar, wunderbar das Bis. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal über das Bis gesprochen habe. Das Bis ist eine Eingrenzung. Nicht für immer sind wir solche armselige Trottel. Nicht für immer. Bis jetzt. Wann wird's ändern? Wann wird sich das Bild ändern? Wenn Christus kommt. Unser Leben ist verborgen mit Christus und Gott. Wenn aber der Christus in Herrlichkeit offenbar werden wird, dann erst werden wir mit ihm zusammen offenbar werden in Herrlichkeit. Von wegen vorher schon. Majestät, dass vor uns die Teufel in die Knie gehen und draußen rumhumpeln, das ist doch eine Lästerung. Ich komme dann noch drauf zu sprechen. Und Paulus schließt das jetzt ab und sagt: Ich kann es gar nicht begreifen. Ich bitte euch, so herzlich lieb, werdet meine Nachahmer. Naja, werdet meine Nachahmer. Und zuvor lesen wir ja diesen wunderbaren Text, dass wir ein Schauspiel sind. Vorerst und an erster Stelle Engeln. Schauen, wie wir hier unten uns bewegen. Wie wir den Alltag bewältigen. Aber ich muss eilen, sonst bleibe ich hängen. Ich möchte schon abschließen. Wenn wir über das große Geheimnis des Leibes Christi nachdenken wollen, dann kommen wir ohne den überaus wichtigen Vers oder die Verse in Kolosser 1 nicht vorbei. Ich habe es heute Vormittag schon angedeutet. Wir lesen diese Verse, Vers 23 bis 27. Da heißt es, Brüder, werdet im Glauben gegründet und bleibet fest und lasst euch nicht hin und her schieben. Auf keinen Fall lasst euch die Hoffnung des Evangeliums rauben, welches ihr gesehen, nein, gehört habt. Wissen Sie, diese Botschaft von dem Geheimnis des Leibes Christi, das hängt mit Hören zusammen, nicht mit Sehen. In der Heilsordnung Israels, da wird viel geschaut und viel gesehen. Wie heißt es in Lukas 21? Wenn ihr Jerusalem belagert seht, wenn ihr den Feigenbaum seht, wenn er anfängt und Blätter gewinnt, wenn ihr seht und schaut, dann... Nein, bei uns wird gehört mit einem hörenden Herz. Deshalb heißt es auch in Epheser 1, die ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. Und mit dem Hören hat der Heilige Geist dann in euch Vertrauen und Glauben geweckt. Und der Heilige Geist hat dann euch, uns alle, versiegelt. Versiegelt. Da heißt es hier, die Hoffnung des Evangeliums wird gepredigt. Wir fragen, wo wird sie gepredigt? Und was ist der Inhalt dieses Evangeliums? Die Hoffnung des Evangeliums, das ist die universale Heils- und Rettungsbotschaft. Und dieses Evangelium wird heute und in Zukunft bunt ausmalen. Wo? In der ganzen Schöpfung verkündigt und bezeugt, die unter dem Himmel ist, dessen Diener wir Apostel. Nein, nein. Ausmalen. Ich, Paulus, geworden bin. Und dieser Vers, der hängt mit Römer 8, 19 bis 22 zusammen. Die ganze Schöpfung sehnt sich heraus aus ihrer Vergänglichkeit, aus dem Verderben. Sie hat eine ganz bestimmte Erwartung hin zur gleichen Freiheit der Söhne Gottes, der Kinder Gottes. Und sie wartet mit großer Sehnsucht auf das Offenbargemachtwerden der Söhne Gottes, weil sie, die Gemeinde, der Leib Christi, das neue göttliche Leben vermitteln wird. Was ist das für eine gewaltige Botschaft für den Christusleib, für ein jedes Glied? Eine ganze Schöpfung, die draußen noch unerlöst, die stöhnt und ächzt. Sie sehen sich, damit wir endlich offenbar gemacht werden. Brüder, wenn uns diese große Gottesbotschaft von dem Geheimnis der Herrlichkeit Christi und seiner Gemeinde, wenn die uns verloren geht, wenn diese Botschaft uns nicht mehr durch den Alltag trägt, wenn sie uns nicht mehr im Herzen brennt, dann werden wir zu frommen Standbildern, die zwar noch eifrig diskutieren können, aber ohne Kraft und Vollmacht stehen. Das gilt übrigens auch für diese Städte. Wenn die Brüder, die in Verantwortung stehen, nicht über dieses ihnen anvertraute Evangelium wachen, dann wird über diese gesegnete Bibelkonferenzstätte nicht mehr das Jahr stehen. Vielleicht wird es ein Sanatorium oder ein Altersheim werden. Verstehen wir, Brüder, es steht höchstens auf dem Spiel, dass wir begreifen, um welcher Botschaft es geht. Manchmal muss man ja in die Versammlung hineinsprechen, dass die Schöpfung um ihre Erlösung weiß, und deshalb auch große Sehnsucht und Erwartung hat. Nur die Kinder und Söhne, die mit diesem Dienst beauftragt sind, die trampeln unaufhörlich mit den Füßen auf dem Boden herum und wollen damit nichts zu tun haben. Zurück zu unserem Text, Kolosser 1, ich bin bei Vers 24. Mit dem Evangelium hängen viele Leiden und Drangsale zusammen. Ob wir ein Ja dazu finden, oder wollen wir mit dem, was wir predigen, bei den Hörern Eindruck machen? Wollen wir gut ankommen? Oder die andere Frage, was will denn die versammelte Gemeinde überhaupt noch hören? Was will sie hören? Ich tue manchmal Dienst auch in Kirchgemeinden. Und da kommt fast immer der Gemeindeleiter zu mir und sagt, Johannes, bitte, bitte, mach's sehr kurz und sehr leicht. Bei den Methodisten kann man ja allgemein über alles reden, nur nicht über 20 Minuten. Ich sagte dem Bruder, meine Vorbereitungen, die sind eigentlich ganz kurz. Wenn mir nichts einfällt, bin ich heute sehr schnell fertig. Da sagt der Bruder zu mir, da werde ich beten, dass dir nichts einfällt. So ist das. Und zum Schluss sagte er mir, Johannes, heute habe ich begriffen. Das Beispiel, das war für mich regelrecht passend. Ich sage, das war gerade das, was mir eingefallen ist. Ich frage, ist die Gemeinde überhaupt noch fähig, diese gewaltige Gottesbotschaft hören zu wollen? Wir haben doch unsere Schwierigkeit. Wir versuchen mit dem Einzelnen liebevoll etwas rüberzubringen. Das sagt, was ihr nur habt. Im Umkreis von Dorf Chemnitz sagen die Leute, was die nur haben, die rennen auch noch sonnabends dorthin. Dann fragt man sie, was machen die dort? Ja, die machen weiter nichts, die haben die Versöhnung, haben die. Keine Vorstellung und auch keine innere Erwartung. Jedenfalls stehen hier Leiden und Bedrängnisse mit Christus und seinem Leib, welcher die Gemeinde ist, zusammen. Es geht weiter in unserem Text, ich bin noch nicht fertig, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch Nationen gegeben ist, das Wort Gottes zu vollenden, zu vervollständigen oder zum Abschluss zu bringen. Tja, das Wort Gottes wird zum Abschluss gebracht, indem wir endlich sollen Buße tun, an Gott glauben und was noch tun? Und uns taufen lassen. Nein, damit wird das Wort Gottes nicht vervollständigt und zum Abschluss gebracht. Steht ausdrücklich da. Das, was ich vorhin sagte, das ist doch eigentlich das Glaubensbekenntnis der Christenheit. Buße tun, Glaube an Gott, Vergebung der Sünde, aber das hat es schon im Alten Testament gegeben. Das hat es auch in den Evangelien gegeben. Das ist überhaupt nichts Neues. Damit ist mit Sicherheit der biblische Kanon, das geoffenbarte Gotteswort, nicht vollendet worden. Und wir fragen, wodurch wurde der biblische Kanon, das Wort Gottes, vollendet, zum Abschluss gebracht? Wodurch? Es steht eigentlich für einen jeden so klar und unerschütterlich in unserem Text, dass wir da gar nicht sehr viele Worte machen brauchen. Das Geheimnis, welches von den Äonen und von den Generationen her in Gott verborgen war. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Nachsatz. Den müssen wir auch bunt ausmalen. Und da steht, jetzt aber, seinen Heiligen geoffenbart ist. Ich frage, stimmt das? Stimmt das? Ja und nein. Ja und nein. Ich werde mit dieser Frage nicht zu Ende kommen. Und Sie sicherlich auch nicht. Ist das Geheimnis des Christus, ich frage hier ganz pauschal jeden Einzelnen, der hier sitzt, ist es dem Einzelnen geoffenbart, bekannt? Es besteht nämlich ein Unterschied zwischen den beiden Begriffen offenbaren, Apokalypsis, von oben her, und dem anderen Wort Phanero, das heißt veröffentlichen, bekannt machen, so Unterschied. Der eine bekommt von Gott geoffenbart
Und dann gibt er es weiter und veröffentlicht es. Und so ist geschehen. Bei Paulus lesen wir, dass es Gott wohlgefiel, seinen Sohn in ihm hinein zu offenbaren. Apokalypse. Und der andere Text, den hatten wir heute Morgen auch, dem aber, der euch zu befestigen vermag, laut meines Evangeliums und der Predigt von der Offenbarung Jesu Christi und der Geheimnisse, die vor den Generationen in Gott verschlüsselt, verborgen, verhüllt waren. Nun aber sind sie Phaneru, veröffentlicht, bekannt gemacht. Und viele Brüder sagen, nein, so weit dürfen wir nicht gehen. Da würden wir Gott in die Karten schauen. Jetzt aber ist es veröffentlicht worden. Und deshalb habe ich gefragt, ist jeder Einzelnen hier das Geheimnis dieser Christusgemeinde bekannt? Oder sind hier welche, die wissen mit diesen Aussagen nichts anzufangen? Ich möchte ihnen Mut machen. Mut machen, darüber einmal nachzudenken und auch den Herrn darum zu beten, dass er erleuchtete Augen schenkt, erleuchtete Augen des Herzens, damit uns das Ausmaß seiner Berufung aufleuchte. Jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart, bekannt und veröffentlicht worden. Denn Gott will es so, so heißt es da. Gott will es so. Der ganze Reichtum der Herrlichkeit dieses Christ, dieses Geheimnisses, sei unter den Nationen, nicht unter Israel. Diese Aussage ist eine ungeheure Veränderung im Heilsplan Gottes. In der Apostelgeschichte lesen wir oft den Juden zuerst, den Juden zuerst. Auch Paulus hat sich in der Apostelgeschichte und im Übergang daran gehalten, den Juden zuerst wurde das Heil und die Rettung proklamiert. Aber hier sehen wir sehr deutlich die Weichenstellung, dass der ganze Reichtum der Herrlichkeit des Christusgeheimnisses unter den Nationen zur Verkündigung kommt. Und nun anschließend noch mit einer ungeheuren Botschaft zum Inhalt hat und die lautet: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch und das noch unter den Nationen, das hat es noch nie gegeben. Das ist das Außerordentliche dieses Geheimnisses. Christus war auch in der Urgemeinde in den einzelnen Leuten. Das war es nicht. Aber dass wir Nationen von diesem unermesslichen Reichtum mit beschenkt sind, das war das Einmalige, was dem Paulus geoffenbart wurde. Das war nicht Gegenstand alttestamentlicher Prophetie. Davon haben die Jünger und die Apostel des Herrn keine Kenntnis gehabt. Dem Petrus ist es ja schwer gefallen und deshalb auch dann, dass dieses Gesicht mit den Tieren, den unreinen Tieren, damit er überhaupt einen Zugang hatte für das, was später durch Paulus geoffenbart werden durfte. Von wegen, dass der Petrus die Heilstür zu den Nationen geöffnet hat. Den Heilsweg, das Geheimnis der Körper- und Leibesgemeinde, das hat allein der Apostel Paulus geoffenbart bekommen und proklamiert seiner Gemeinde. Der erste und der einzige, der darüber Aussagen machen durfte, war Paulus. Und nun aber noch zu diesem wichtigen Satz, Vers 27. Da wird eine fast unfassbare Wahrheit aufgezeigt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir fragen, hat denn die Herrlichkeit eine Erwartung? Was ist Herrlichkeit? Ist Herrlichkeit nicht Gottes absolute Macht und Souveränität? Ist Herrlichkeit nicht die Ausstrahlung des Wesens und der Glorie und dem Glanz Gottes? Ist nicht Herrlichkeit die alles dunkel verschlingende Macht? Wieso hat die Herrlichkeit Hoffnung? Wieso? Warum wird sie hier getrennt von dem Wort Gottes genannt? Nun, dieses Wort Herrlichkeit im Text Doxa finden wir nicht nur in Bezug auf Gottes uneingeschränkte Macht und vollkommene Pracht, sondern dieses Wort wird auch für Engelmächte, und das wäre schon etwas ganz Gewaltiges, was Außerordentliches, was hier ausgesagt ist. Aber das reicht doch gar nicht. Dieses Wort Doxa wird sogar für Satan und seinen gefallenen Zustand gewählt. 2. Petrus 2, 10 bis 11 und Judas 8. Da heißt es: Menschen, die mit Sünde befleckt sind, Träumer, die jede Herrschaft verachten und lästern. Und lästern Herrlichkeit. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht ein lästerndes Urteil über ihn zu fallen und sprach: Der Herr schelte dich. Michael wagte nicht, Majestäten und Herrlichkeiten zu lästern. Nach dem Zeugnis der Schrift sind Engel Majestäten und Herrlichkeiten. Wenn wir den Vers 27 in Kolosser 1 jetzt nochmals mit diesem Hintergrund lesen, dann tun sich Dimensionen auf, die wir bisher überhaupt nicht im Blickfeld hatten. Das Geheimnis unter den Nationen. Welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Herrlichkeiten oder die Erwartung der unsichtbaren Schöpfungs- und Engelwelten? Könnten wir das als Fußnote mal unten reinschreiben? Die Hoffnung der Herrlichkeit? Und auch dieses Zeugnis, das hängt mit Römer 8 zusammen. Die ganze Schöpfung sehnt sich vor vielen Jahren. Da gab es bei uns eine religiöse Zeitschrift. Und da wurde der Text abgehandelt in Rom in Offenbarung 5, Vers 19. Die ganze Schöpfung, hörte ich sagen. Die ganze Schöpfung. Das gleiche Wort wie hier. Die ganze Schöpfung der, die im Himmel, auf Erden, unter der Erde, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und ihm sei Herrlichkeit und Ehre. Und da fing dieser liebe Bruder an, aufzuzählen, von dem kleinsten Kolibri bis zu den größten Tieren, alles war drin, alles war in dieser Kreatur eingeschlossen. Zum Schluss endet er: Schade, der Mensch ist davon ausgeschlossen. Er gehört scheinbar nicht zur Schöpfung. Da frage ich mich, wohin denn nur? Die ganze Schöpfung der sichtbaren, der unsichtbaren Welt sehnt sich heraus aus dem Dienst der Vergänglichkeit. Nicht nur in der Zukunft und in den herankommenden Äonen sind wir für diese Schöpfungen eine Darstellung der Weisheit und der Gnade Gottes, sondern schon jetzt und heute machen wir bekannt und bezeugen in der Ganzheit unseres Lebens nach Geist, Seele und Leib diese Christuswirklichkeit in uns. Ich nenne den Text Epheser 3, Vers 9 bis 11. Da heißt es: Und alle zu erleuchten, bitte malen wir dieses Alle aus. Es geht um alle, die Gott vorher berufen und bestimmt hat. Um alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der das gesamte All erschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen, in den überhimmlischen, durch die Gemeinde bekannt werde die gar buntfarbige Weisheit und Gnade Gottes. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Schluss machen. Ich habe noch 5 Minuten. Ich habe mich vorige Woche mit diesem Thema beschäftigt und mich vorbereitet und habe eine Bibelstelle sicherlich schon 100-mal gelesen. Aber an jenem Abend, da wusste ich gar nicht, was ich denken sollte. Und das ist eine Stelle eben auch aus Epheser 3 zum Schluss. Wir haben ja das Gebet des Apostel Paulus und Paulus fasst dann zusammen und betet: dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über alle menschliche Maßstäbe und Vorstellungen hinaus, über das hinaus, was wir erbitten und erdenken können. Fangen wir doch einmal an zu denken. Und dann ist Gott immer größer. Über das hinaus, was er zu tun imstande ist. Nach der Energie und Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christo Jesu, für alle Generationen des Äons der Äonen. Amen, sagt Paulus. Da habe ich mir erstmal an den Kopf gegriffen, das muss doch etwas ganz Wichtiges und Außerordentliches sein. Die Herrlichkeit des Christus ist uns geschenkt und mit Christus zusammen werden wir alle Generationen des Äones, der Äonen, in diese Herrlichkeit Fülle und in den Glanz hineinzustellen haben. Die Generationen des Äons der Äonen. Es ist ein Äon von den vielen Äonen. Ich hatte keine Zeit, um Auslegungen zu lesen, nachzuschlagen, was die Brüder darüber ausgedacht haben. Der Äon, in dem wir heute leben, meinen wir, dass er seinen Anfang hat mit Adam und Eva, dem Fall. Alle Generationen, die von Adam her geworden sind, bis zum Abschluss dieses Äons, werden speziell von der Gemeinde in die Herrlichkeit hineingestellt werden. Die Herrlichkeit des Christuskörpers ist nicht nur speziell für diese Körperschaft da, sondern hat Auftrag und ist Umfang für alle Generationen des Äons der Äonen. Nach uns kommen wieder Generationen, die sicherlich mit Israel zu tun haben, dass Israel sie ins Licht stellt. Aber wer wird die vergangenen Generationen in die Herrlichkeit Gottes hineinzustellen haben? Der Christus und seine Gemeinde. Wir ringen in den Gebeten darum, dass die Kraft seines Wortes und der in uns wohnende Christus uns herausführe aus den Zwängen der Tradition, aus den Täuschungen liebgewonnener Gewohnheiten und falschen Vorstellungen, damit wir mit allen Heiligen zu erfassen vermögen, das Geheimnis des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus und seiner Gemeinde. Ich schließe diese beiden Wortdienste ab mit einem Gedicht. Gemeinde, das Wunder der Zeiten, das Liebste, was er hat ersehen, aus Nacht, aus Grauen und Verderben, hat er sie erwählt und gesehen. eh unsere Erde erschaffen, die Welten voll Licht und voll Pracht, war sie sein ureigenstes Sehnen, die Hoffnung in dunkelster Nacht. Wir stehen bewundert und staunen vor diesem Geheimnis so groß. O Tiefe, o Höhe des Reichtums, wir geben und lassen uns los. Ob sie auch gesplittert, gespalten in Schwachheit durchwandert die Welt, wird dennoch sie wunderbar leuchten, wenn Gott sie dann fertiggestellt. Wie wird unser armes Leben von Liebe und Freude erfüllt, wenn Licht von jenem Ufern in unsere Herzen quillt? Nie haben wir solches geahnet, erwogen, geträumt und gedacht, was Gott uns in Christo geschenket, aus Gnaden im Sohn hat gemacht. Sie trägt, bis die Stunde gekommen, den Schatz im irdenen Gefäß, bis Christus sie hebt aus dem Staube, dem Vorsatz des Vaters gemäß. Dann wird sie den Christus zieren in all den Äonen fort, bis Schöpfung, Wesen und Welten ihn loben, verwandelt im Wort. Amen. Dieses Gedicht, das können Sie dann mitnehmen. Wir beten noch zusammen. Du, unser großer Gott und Vater, es fällt uns einfach schwer, Gedanken in Worte zu fassen und sie dann auszusprechen. Weil wir einfach Staubgeborene sind und wir es nicht fassen können, dass du solche zerbrechlichen Tongefäße herausstellst und sie füllst mit dem Glanz und dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Dass du die tiefsten Liebesgeheimnisse nicht der Engelwelt kundgetan hast, hast aus ihnen Mitarbeiter geholt, sondern uns, den Rest dieser Welt. Lieber Vater, wir beten dich an, im Namen Jesu, dass solches Geheimnis uns geschenkt worden ist und dass du uns auch die Freimütigkeit gibst, das auszusprechen, was nach deinem Wohlgefallen, nach deinem Wollen, Wonnewillen ist. Wir möchten nicht mehr, nein, nicht einen Gedanken mehr für uns verschwenden, dass du uns ganz hineinnimmst in die Gnade und in die Kraftwirkung deines erneuerten Wortes. Segne und überwalte dein Wort, dass es dir den ausgestreuten Samen die vollgültige Frucht bringe. Wir preisen dich und verherrlichen dich, Vater, im Namen Jesu, durch den uns geschenkten Geist. Amen.